Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webradio für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Leitung ist Frau Margret Rasfeld. Frau Rasfeld, sind Sie hier am Telefon?
Ja, ich höre Sie, Herr Steininger. Grüße Sie, guten Abend.
Grüße Sie. Einen schönen Gruß nach Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie mit hier dabei sind. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, wie sehr das notwendig ist. Sie sind Schulleiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum und Sie haben in Ihrer Schule, auch nach einer langjährigen pädagogischen Karriere, die Sie auch in anderen Schulen, in anderen Teilen von Deutschland gemacht haben, ein Schulkonzept entwickelt, das, wenn ich so formulieren darf, doch Aufsehen erregt hat. Dass Schule, ich würde mal sagen, anders denkt. Einfach auf den Punkt gebracht, was würden Sie sagen, ist das Wesentliche, was in der Evangelischen Schule Berlin Zentrum anders ist? Warum ist das spannend? Warum ist das anders? Was haben Sie hier anders versucht?
Was anders ist und spannend ist, ja, Menschen, die uns besuchen kommen, sagen, hier weht ein anderer Geist. Woran spürt man das? Wir haben eine Schule aufgebaut zusammen mit Eltern, mit Kindern, mit den Lehrern, so als Team. Die Schule entwickelt sich auch immer weiter, wo es um die Menschen geht, wo es um Sinn geht, um Freude am Lernen und nicht so sehr darum, Vorgegebenes abzuarbeiten. Die Menschen sich einbringen können und ich könnte auch sagen, wir haben eine Schule entwickelt, die dem, was wir heute wissen, von der Pädagogik, von der Hirnforschung, von der OECD, wie Lernen funktioniert, wozu Schule eigentlich da ist, was in den Schulgesetzen steht, da haben wir ein Schulmodell rausgemacht. Weil ich behaupte, dass 80% oder 90% der Schulen gar nicht das Schulgesetz erfüllen.
Was ist denn das Modellhafte? Was macht dieses Miteinander aus?
Ja, das inwiefern? Modellhafte ist, also ich sage jetzt erstmal, die Schule ist eine weiterführende Schule. Die Kinder kommen in Berlin in der 7. Klasse in die weiterführende Schule, so dass die Kinder so 11 Jahre alt sind. Aber am besten wäre, man würde schon gleich in Kitas und in Grundschulen auch so arbeiten. Wenn es darum geht, zu lernen, dann ist es ja wichtig, dass man voneinander lernt und miteinander lernt und dass jedes Kind ohne Angst lernen kann. Wenn ein Lehrer vorne steht und seinen Wissensstoff vermittelt, wir müssen alle im Gleichschritt dem folgen. Für manche Kinder geht es zu schnell, einige kommen nicht mit, hängen sich ab, dann kommt eine Arbeit, dann kommt die Angst. Und so die persönliche Verbindung zu dem, was man da lernt, die ist oft gar nicht da. Und wir haben jetzt verschiedenste Lernformate entwickelt. Natürlich gibt es bei uns auch die zentralen Prüfungen und das Zentralabitur. Wir bereiten die Kinder natürlich auch mit dem Stoff darauf vor, aber der wird anders vermittelt und die Kinder lernen selber. Wir haben die Kinder lernen in der 7., 8. Klasse in Jahrgangsmischung. Und das ist so ein Musterbruch. Da kann ein Lehrer nicht frontal sich vorne hinstellen und sagen, so, jetzt machen wir dies und jenes. Da muss man sich etwas Neues einfallen lassen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Kinder lernen selber. Mhm. Das ist ja, es klingt nach einem sehr einfachen Satz, aber so wie ich Ihre Schule verstehe, da steht ja sehr viel dahinter. Was meinen Sie mit, die Kinder lernen selber?
Ja, also ich nehme jetzt mal die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik. Da kann sich jedes Kind morgens, das ist immer ein Block morgens, entscheiden, welches Fach möchte ich heute lernen. Da geht es um Fachlernen, ja, um die Basics, die einfach jeder wissen muss. In Mathematik, von mir aus jetzt Prozentrechnung und in Deutsch Ballade, alles was so im Lehrplan vorkommt. Da gibt es Material, das ist so aufgearbeitet, dass da Kinder sehr gut selber mit zurechtkommen und ich entscheide mich morgens, was mache ich heute? Diese diese eigene Entscheidung wählen können, gibt schon eine ganz andere Motivation. Da wird mir nicht was vorgesetzt, sondern ich muss mich A entscheiden, das ist schon ein selbstaktiver Prozess und ich kann auch gucken, ach, heute bin ich nicht so gut drauf, dann gehe ich mal dahin oder morgen möchte ich ein Thema abschließen, also gehe ich heute nochmal in dieses Fach. Das hat einen ganz hohen Motivationscharakter und es hat auch natürlich ein Vertrauen, dass die Kinder das schon auch selber entscheiden können. Und das geht nicht von der Haltung aus, wenn Kinder Entscheidungsfreiheit haben, machen sie sowieso nur das Leichte oder vermeiden sie dies und jenes oder da sind die ja gar nicht zu fähig. So, wir haben ja oft eine Haltung zu Kindern, dass wir denen viel zu wenig zutrauen und die deckeln.
Da würde ich auch gern einhaken und einfach mit den wahrscheinlich auch üblichen Vorurteilen kommen. Wenn ich als junger Schüler morgens entscheiden hätte müssen, was ich lernen sollte, ich weiß nicht, ob ich je mich wirklich auf die Mathematik eingelassen hätte. Weil die Frage ist auch berechtigt, wie viel Mathematik ich überhaupt in meinem Leben gebraucht hätte. Aber wahrscheinlich mehr, als mir damals Spaß gemacht hat. Offensichtlich haben sie gute Erfahrungen, dass die Kinder hier, und das muss man sich ja vorstellen, also für mich ist das zumindest eine ziemlich eine irritierende Aussage, dass die Kinder selber entscheiden, was sie hier an dem Tag eigentlich lernen wollen.
Es gibt ein bestimmtes Pensum, was alle tun müssen, aber sie können sich dann aussuchen, und zwar nicht als Wochenplan, so innerhalb einer Woche, sondern aufs Jahr verteilt, wann sie was machen und wo sie mehr Zeit reingeben und weniger und wo sie vielleicht noch zusätzliche Dinge machen oder nicht. Mhm. Und natürlich würde es bei uns auch vorkommen, dass manche ein Fach meiden. Und wir haben zwei Instrumente, sage ich jetzt mal, hört sich ein bisschen technisch an, zwei Dinge, die helfen dabei, dass das nicht passiert. Und das ist einmal das Logbuch. Jedes Kind hat ein Logbuch, trägt sich immer ein, was es gemacht hat, wo es schon steht, kann sich Dinge abstreichen, die schon erledigt sind. Und so sieht man auch selber, oh, jetzt wäre mal wieder dieses und jenes dran. Und das Zweite, und das ist ein Kern, also ich fangen wir mal ein bisschen allgemein an, Lernen läuft über Beziehung. Wir wissen, dass Lernen über Beziehung läuft. Dafür bräuchten wir eigentlich gar nicht die Hirnforschung und die ganze Pädagogik. Das haben wir eigentlich als inneres Wissen ja schon da, dass die Beziehung total wichtig ist, anerkannt werden, gesehen werden. Das ist ja ein Grundbedürfnis von jedem Menschen. Und wir bauen die Schulen, die weiterführenden Schulen ja so, dass Beziehung strukturell verhindert wird. Ein Lehrer, der alle 45 Minuten in eine Klasse rennen muss und hat am Tag 120 Schüler, kann überhaupt nicht zu jedem Beziehung aufbauen. Also haben wir die Schule so gebaut, grundsätzlich, dass die Lehrer nur wenige Klassen haben und mit denen viel Zeit verbringen. Und dann gibt es noch etwas, das ist nochmal so ein Kernelement in der Beziehungskultur. Jeder Schüler und jede Schülerin hat einen Lehrer, eine Lehrerin als seinen persönlichen Begleiter, als Coach und Mentor. Also jeder Lehrer bei uns begleitet 13 Schülerinnen und Schüler ganz eng. Und das sieht so aus, dass die Lehrer dafür 2 bezahlte Stunden bekommen pro Woche. Und in diesen Stunden werden dann Einzelgespräche geführt, sodass jeder Schüler auf seinem Lernweg auch Begleitung findet. Und wenn jetzt einer so ein Fach meiden würde, dann würde man einfach schauen, was ist los, woran liegt, oder wenn jemand, die Schüler melden sich auch selber zum Lernnachweis ein, es gibt keine festen Testtermine. Wenn dann einer seine Arbeit macht, aber vermeidet, den Test zu schreiben oder eine mündliche Prüfung, je nachdem, man kann sich da auch viel aussuchen, dann wird geschaut, was ist los. Ja, ich habe Angst davor. Und dann schaut man, nach einer Lösung zu suchen, gemeinsam. Und so ist der Schüler, die Schülerin dann nicht ganz alleine gelassen, sondern wird begleitet. Aber da wird sensibel geschaut. Mancher braucht kaum Begleitung, mancher braucht mehr Begleitung. Und dafür ist dieses wöchentliche Tutorgespräch da, das jeder bekommt und nicht nur die, auch oft in Schule, die Probleme haben, um die muss man sich dann kümmern. Nein, jeder hat einen Anspruch auf Begleitung, auf eine Vertrauenskultur, auf jemanden, von dem man weiß, der ist da. Da geht es auch schon mal um persönliche Fragen, die sind ja gerade dann 7., 8. Klasse so, so in der Pubertät. Und das stärkt beide, die Lehrerinnen und Lehrer, die tanken da auf, die gehen da in Beziehung, da merken sie ihre Wirksamkeit, da gibt es strahlende Augen und ein Vertrauen plötzlich und da ist so eine Herzverbindung auch da. Und das tut sehr, sehr gut in dem sonst auch bei uns anstrengenden Alltag.
Ich meine, alleine Ihnen so zuzuhören, Sie sprechen über Schule mit einem anderen Schwerpunkt. Ich glaube, normalerweise so Schuldiskussionen, wie ich sie kenne, haben nicht den Fokus über den Aufbau einer Beziehungskultur. Mhm. Nicht, dass es, ich bin überzeugt, viele, viele gute Lehrer sind um eine gute Beziehungskultur bemüht. Aber letztendlich, wenn es um die Bildungsdiskussion geht, ist der Aufbau einer Beziehungskultur zumindest nicht das, was in die öffentliche Diskussion stellt. Ist die Beziehungskultur oder die Beziehungskompetenz wirklich ein Schlüssel zu einem anderen Lernen als junger Mensch?
Ja. Beziehungskultur, und die geht ja einher mit einer neuen Haltung.
Ja.
Und mit einer neuen Lehrerrolle. Man ist plötzlich da, um Menschen zu begleiten. Lehrer werden eigentlich Lehrer und Lehrerinnen, um Menschen zu begleiten. Aber durch die Sozialisation, die man selber hatte, jetzt ich zum Beispiel habe ja nur Fachlernen erlebt, und da muss ich ja nur husten, dann hat man so ein Fachstudium.
Ja.
Und dann gibt es die... Entschuldigung, bitte.
Kein Problem.
Da habe ich mich verschluckt. Fächer gegliedert, oh je. Sekunde.
Gerne.
Das ist also spannend, die in Fächer gegliederte Schule. Dann gibt es PISA. PISA schaut nur auf Fächer, nur auf Noten.
Ja.
Dann haben wir das selektive Grundsystem, was nur auf Noten schaut und dann wieder Haupt- und Nebenfächer einteilt. Und so gehen die Lehrer aus ihrer eigentlichen Berufung, wofür viele ja Lehrer werden, werden die so durchs System richtig in eine andere Richtung gedrückt. Und ich glaube auch, dass viele Lehrer das spüren, sodass sie eigentlich nicht das Richtige tun, sage ich jetzt mal, dass es eigentlich anders sein müsste. Man muss sich mal vorstellen, man geht aus dem Unterricht raus, dann kommen vielleicht noch zwei Kinder, haben eine Frage, sagen, ach, können Sie noch mal? Und dann muss sagen viele, ich muss jetzt schnell los, ich muss in die nächste Klasse rennen. Also man unterbricht dauernd auch sich anbahnende Beziehungen. Und dieses Gespür, gegen sein inneres Wissen zu handeln, ich glaube, das ist ein ganz hoher Burnout-Faktor. Dass viele Lehrer das spüren, ist ja auch dieser erschöpfte Zustand, der in den Schulen ist. Man Lehrer zu sein, Lehrerin zu sein, ist eigentlich ein ganz toller Beruf. Man unterstützt Kinder, ist ein Zukunftsberuf. Es geht um Menschen und um spannende Sachen, um Begeisterung. Und da kommt man in so ein Hamsterrad von Rennen, Schulbücher abarbeiten. Alleine diese ganzen Begriffe abarbeiten, Lehrpläne erfüllen. Auch eine ganz andere Sprache auch in Schule und eine andere Struktur. Und wir haben eben die Schule so gebaut, dass anderes möglich wird. Wir haben also den Stundenplan ganz umgeworfen und die Fächer neu sortiert. Und wir haben auch dann noch neue Fächer erfunden. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ganz toll. Und ich glaube, niemand wird in Abrede stellen, dass die Entwicklung von Beziehungskultur einfach für unsere menschliche Entwicklung eine ganz fundamentale Bildungsaufgabe eigentlich ist. Aber ich nehme an, dass der Einwurf aufkommt, dass die Schule uns ja auf, ich sag mal so, die Härte des Lebens vorbereiten muss. Wir müssen hier wirklich auch kompetent sein. Wir müssen in einer Welt, wo wir bestimmte Fähigkeiten entwickeln müssen, diese Fähigkeiten uns aneignen. Man muss hier einfach auch Kompromisse machen und auch den Druck, den das Leben einfach auf uns ausübt, um wirklich auch Leistung bringen zu können, auch mal in der Schule lernen. Ist so eine Beziehungskulturschule insofern ein Luxus, als sie dann vielleicht Menschen erzieht, die vielleicht in dieser Weise wirklich gut gebildete junge Menschen sind, die aber einfach fachlich dann nicht das halten, was sie in der Welt brauchen.
Es gibt das jetzt interessant, wie Sie darauf kommen.
Ja, ich ganz kurz, den Waldorfschülern gibt es ja auch so den Vorwurf, dass die halt ganz toll in ihren musischen Fächern sind, aber das, was dann in der realen Wirklichkeit gebraucht wird, sie nicht so wirklich meistern. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf?
Das ist ja ein Vorwurf aus der Angst heraus.
Ja.
Also das ist ja eigentlich eine Argumentation voll aus dem alten Denken, aus dem Zweifel, dass es nur so geht, wie wir es gelernt haben, mit Druck, Druck, Druck.
Ja.
Erstmal wissen wir von der Hirnforschung, auch von der Pädagogik, von der Psychologie, dass Zuckerbrot und Peitsche nicht viel bewirkt. Wir wissen auch aus Studien, dass wir 95% des Gelernten, was wir uns mühsam in der Schule angeeignet haben, wieder weg ist. Ja, man lernt ja aus Erfahrung nachhaltig und dass es auch bleibt. Also wenn ich Ihnen jetzt holen wir nicht wieder die Mathematik raus, eine Geografieaufgabe oder sonst was gebe, irgendwas Kompliziertes, die meisten Menschen wissen das ja gar nicht mehr. Also die Schüler lernen bei uns ja das, was man braucht, also was heute im Lehrplan steht. Ich zweifle ja den ganzen Lehrplan an. Wir brauchen ein neues Curriculum, aber jetzt nehmen wir mal das, was da ist. Man muss ihnen ja auch die Möglichkeit geben, dann gute Prüfungen zu machen, weil die ja immer noch dazu führen, dass man dann studieren kann und dass man mit einem guten Zeugnis eben auch mit dem Numerus Clausus weiterkommt. Die Schüler eignen sich die Basics selber an. Sie haben Zutrauen in sich und ihr Lernen. Deswegen gehen die auch viel entspannter in die Prüfung. Deswegen haben die nicht so Blackouts. Viele Kinder können ja den Stoff, und wenn sie dann vor der Arbeit sitzen, haben sie solche Angst, dass ihnen nichts mehr einfällt. Oder wenig, so diesen berühmten Blackout, sagt man ja dazu. Und unsere Schüler gehen relativ entspannt in die Prüfung. Wir sind wissenschaftlich evaluiert und wir schreiben ja auch zentrale Prüfungen mit. Wir haben sehr gute Noten und wir hatten jetzt auch ein super Abi. Also wir hatten richtig super Abi. Die Hälfte war mit 1, wir hatten eine Durchschnittsnote von 2,1 und wir haben sehr viele Schüler, die hatten gar keine Gymnasialempfehlung, die jetzt Abitur gemacht haben.
Okay.
Also fachlich können wir gut mithalten und wenn sie dann sagen und dann kommt der Druck draußen, ich hoffe ja, dass unsere Schülerinnen und Schüler dann auch schon eine andere Arbeitswelt erleben und dass ja jetzt auch die Welt draußen sich transformiert. Und wenn nicht, wer ist gewappneter als ein Mensch, der ein tiefes Zutrauen zu sich selber hat und der gelernt hat, Konflikte als Herausforderung zu sehen und Scheitern auch als Lernchance zu sehen und nicht zusammenzubrechen, der eine Resilienz entwickelt hat, der außerkognitiv auch herzgebildet ist. Das ist doch jemand, der am besten bestehen kann, auch in der harten Welt und der vielleicht dann dazu beitragen kann, ihn ein Stückchen zu verändern.
Das ist vielleicht ja auch ein guter Zeitpunkt, auf manche Unterrichtsfächer zu sprechen zu kommen, die Sie hier neu eingeführt haben.
Ja.
Weil eines der Unterrichtsfächer heißt ja Herausforderung.
Ja.
Wenn ich mich richtig orientiert habe, ist das beliebteste Fach bei Ihren Schülern und Schülerinnen.
Ja.
Sagen Sie doch ein bisschen, wie lernt man bei Ihnen Herausforderungen? Und was heißt, ich lerne Herausforderungen?
Ich fange mal mit Verantwortung an, weil das so die Vorstufe ist.
Ja.
Also das Schulfach Verantwortung. Ich war vorher in einer Schule im sozialen Brennpunkt in Essen mit 1200 Schülern. Da haben wir das Schulfach Verantwortung erfunden, die Schüler eigentlich.
Ja.
1998 schon. Es hat also eine sehr lange Tradition. Und das bedeutet, dass jeder eine verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen übernimmt. Sei es mit Kindern etwas zu machen, mit alten Menschen, etwas Ökologisches, im Sportbereich. Also jeder sucht sich selbst eine Aufgabe, und zwar als 12-Jähriger, kleines Menschlein. Ja, die sind ja nämlich gar nicht so klein, und sie erleben dann plötzlich, indem sie was tun, sie können etwas bewirken. Da sind Menschen, die freuen sich, wenn ich komme, auf mich kommt es an. Das zählt, was ich da tue, und ja, erleben so eine ganz starke Selbstwirksamkeitserfahrung schon in sehr jungem Alter. Und eine Freude daran, sich zu engagieren, und das ganz viel von Herz zu Herz spielt sich da natürlich ab, wenn man jemandem eine Freude macht, da kommt ein Strahlen zurück. Und das machen wir 2 Jahre in Klasse 7 und 8. In Klasse 8 gehen sie meistens schon einen Schritt weiter, auch in ihrem Verantwortungsprojekt, das wechseln die meisten nochmal. Und dann kommt als sozusagen Steigerung das Schulfach Herausforderung innerhalb von Berlin-Stadt. Also ich begebe mich woanders hin, ich wohne nicht mehr zu Hause, ich schlafe nicht zu Hause. 3 Wochen lang dauert das, 3 Wochen am Stück, sucht sich jeder, meistens machen sie das in Gruppen, eine persönliche Herausforderung, die Gruppe zu finden, die Herausforderung, die eigene, und die dann noch in die Gruppe einzubringen, ist auch schon eine große Aufgabe, diese ganze Vorbereitung, die dauert ein halbes Jahr. Und sie bekommen 150 Euro, die bekommen sie entweder von den Eltern, wir machen keine teuren Klassenfahrten, 150 Euro ist weniger als eine teure Klassenfahrt, oder eben von, wer jetzt, sagen wir mal, arbeitslos ist und Unterstützung bekommt von Amts wegen, hier von der Kommune oder so, der kriegt dann da auch die 150 Euro, weil das ja ein Schulprojekt ist. Und dann haben sie eine gute Vorbereitung, haben die 150 Euro. Es geht jemand mit, der über 18 ist. Das sind in der Regel angehende Lehrer, angehende Sozialpädagogen, Pädagogin oder Erzieher, Erzieherin. Die haben dann aber auch die neue Rolle, ja, die gehen mit, die sind Teil der Gruppe, aber sie bestimmen nichts. Die müssen auch, wenn Schüler mit dem Fahrrad unterwegs sind und fahren in die falsche Richtung, schön mitfahren, sonst kann man ja nicht scheitern und schauen, wo hat man die Karte falsch gelesen. Ja, und da kriegen die jetzt von den Begleitern her gesehen das, was eigentlich diese Menschenberufler im Studium gar nicht mitkriegen. Die erleben Gruppenprozesse, Gruppendynamik, sehen, dass Kinder viel mehr können, was die aus sich heraus an Potenzial entwickeln, um mit Problemen umzugehen. Wenn einer Heimweh hat, wenn die sich streiten, das passiert ja dann alles, wenn man drei Wochen auf engstem Raum zusammen ist. Und mit 150 Euro kann man sich auch keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Also müssen die, wenn die jetzt, die meisten wandern, paddeln, fahren Fahrrad, die müssen dann unterwegs anklingeln, ja, ihre Dienste anbieten, können wir in ihrem Garten übernachten, und am Anfang wird immer gewürfelt, wer geht, weil sich keiner traut, und zum Schluss, wir erzählen jedenfalls die Jugendlichen, ist überhaupt kein Problem mehr, jetzt irgendwo bei einem Fremden zu klingeln. Ja, und die meisten finden das, dieses Herausforderung total klasse, dann wird manchmal Suppe gekocht, dann gehen die in Gespräche, die übernachten auch oft so in Jugendeinrichtungen, oder also wenn die beim Pfarrhaus anklingeln, manchmal haben sie ein ganzes Jugendhaus für sich, manchmal im Garten. Und die erste grundlegende Erfahrung, wenn die wiederkommen, ist, sagen ganz viele, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Und das hat mich doch, ich weiß das ja jetzt schon, aber als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, dann hatten die ja im Kopf, dass die Menschen sie abweisen und unfreundlich sind, ne? Also was man schon so als Jugendlicher mit 13 Jahren so in seinem Innern denkt. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ja, und sie wachsen über sich hinaus. Sie scheitern natürlich auch ganz oft. Ja. Und es ist gar nichts Schlimmes mehr. Ja, und was auch ist, das hatte ich gar nicht so erwartet in dem Maße. Sie entwickeln eine tiefe Dankbarkeit für das, was sie haben. Kommen nach Hause und sagen, ich habe eine Dusche. Also diese Selbstverständlichkeiten des Lebens,
ja,
die haben sie dann den Erzug sozusagen, die schätzen sie plötzlich wert. Oder dass die Mutter kocht. Manche Eltern sagen, was ist das denn? Ja, Kind kommt zurück und sagen, danke, dass du mir so ein leckeres Essen gekocht hast. Ja, ein Bett, eine Dusche, Wasser, ein Kühlschrank und ja, die schätzen dann auf einmal wert, was wir eigentlich haben. Und die Erfahrung machen sie ja dreimal, die Herausforderungserfahrung.
Okay.
Und die stärkt nochmal sehr. Also die kommen anders zurück. Manche Eltern haben ja, kriegen die Krise, sag ich jetzt mal, beim ersten Mal. Die Eltern finden das alle toll. Die finden auch toll, dass die Schule Herausforderungen macht. Aber wenn das eigene Kind mit 13 dann sagt, so Mama, jetzt für 3 Wochen bin ich dann mal weg,
aha,
dann haben doch viele ja richtig Angst, die lassen die Kinder nicht los, oh, die Eltern haben ja eine immer stärkere Bindung heute auch so an die Kinder.
Ja.
Aber wenn die dann sehen, wie die wiederkommen, dann ist beim zweiten Mal ist es überhaupt kein Thema mehr.
Ja. Ich wollte Sie auch fragen, jetzt mit beiden Fächern, mit dem Fach Verantwortung, mit dem das Ganze aufgebaut wird, und mit dem Fach Herausforderung. Sie erleben ja die Kinder. Sie erleben ja, wie sich die Kinder verändern und was das mit diesen Kindern macht. Was sind da Ihre Erfahrungen? Was entsteht da, wenn Kinder regelmäßig in Institutionen, soziale Institutionen gehen, wenn die diese Touren machen, was ja wirklich es kann eine Riesenherausforderung sein muss, diese Idee irgendwo anzuleiten und einfach auf den Goodwill von fremden Menschen sich dem auszuliefern. Was macht es mit diesen jungen Menschen? Inwiefern werden es dadurch andere Menschen?
Ja. Also ich glaube, so rein äußerlich, also ich lebe ja mit diesen Kindern, mir fällt das gar nicht so sehr auf, aber wir haben sehr viel Besuch, ja, die sagen dann, wie präsent die sind, wie angstfrei die sind, wenn ein Fremder das Schulgebäude betritt, die gehen hin und sagen, kann ich Ihnen helfen, was möchten Sie hier, wer sind Sie? Also ich glaube, sie ducken sich nicht so, sie werden, sind aufrecht. Ach, jetzt weiß ich. Neulich, ich nehme ja Schülerinnen und in der Regel, wenn ich Vorträge halte, Schülerinnen mit. Und da kriege ich ja immer viel mit, wenn die dann erzählen. Und da hat ein Mädchen gesagt, und auf Herausforderungen wirst du damit konfrontiert, wer du bist. Wer du wirklich bist. Denn du kannst dich nicht 3 Wochen lang immer umgeben von der Gruppe verstellen. Kannst du einen Tag lang, ja? Aber kannst du nicht 3 Wochen, das hältst du nicht durch und plötzlich merkst du, wie du reagierst, wer du bist. Die reflektieren ja auch immer abends. Also ich glaube, sie finden zu sich und das ist ja eine sehr starke Stärkung auch der Person, zu sich zu stehen und nicht so irgendwie meinen, man müsste so sein, wie, um anderen zu gefallen. Ich glaube, das erleben die da und die sind ja wirklich, wirklich an Grenzen stoßen die auch. In der Herausforderung, sei es körperlich, mit 17 Kilo auf dem Rücken Berge erwandern.
Mhm.
Die kommen an körperliche Herausforderungen, an Grenzerfahrungen, manchmal auch an so psychisch, glaube ich, an Grenzerfahrungen und in der Regel meistern die. Auch wenn jemand einmal aufgibt, das passiert auch, ist das ja kein Scheitern in dem Sinne.
Habe ich das auch richtig gelesen und verstanden, dass Sie eigentlich das Bildungskonzept insofern auf andere Beine stellen, als in der Regelschule ja doch die Wissensvermittlung, wenn nicht sogar die herausragendste Rolle spielt, so zumindest die wichtigste Rolle in der Bewertung spielt. Im Mittelpunkt Ihrer pädagogischen Vorstellungen steht aber nicht so sehr die Wissensvermittlung, sondern, wenn ich das Wort richtig zitiere, die Kompetenzvermittlung der menschlichen Kompetenzen. Das ist ja ein anderer Schwerpunkt, was diese jungen Menschen lernen. Es geht nicht darum, dass sie Wissen anhäufen, sondern dass sie die Kompetenzen lernen,
sich im Leben zu bewegen. Und die verschiedensten Kompetenzen. Ne? Also einmal natürlich auch Kompetenzen, wie finde ich Wissen. Also wir haben 4 Säulen. Die eine Säule heißt Lernen, Wissen zu erwerben. Im Zeitalter zunehmender Digitalisierung muss ich auch lernen, mir das Wissen selber anzureichen und das Wissen verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht sich ja in einer Schnelligkeit, dass ja gar kein Lehrer mehr dahinterherkommen könnte. Und auch die Schulbücher sind ja veraltet, wenn man sich nur mal anguckt, welche Physikmodelle da noch vermittelt werden. Von der modernen Physik ist da ja nichts zu finden. Vielleicht in 20 Jahren, wenn wir schon wieder viel weiter sind, Lernwissen zu erwerben. Die zweite Säule heißt das Zusammenleben lernen. Das Zusammenleben lernen, eine riesige Herausforderung in Zeiten der Globalisierung und das Zusammenleben lernen eben auf humaner Basis. Und wir erleben ja jetzt gerade in Deutschland, welche Angst Menschen ja auch vor Fremden haben. Zusammenleben lernen lerne ich natürlich am besten, indem ich nicht die Kinder sortiere, sondern indem ich alle Kinder aufnehme. Und bei uns noch in der Jahrgangsmischung ist es ganz natürlich, dass sie das Zusammenleben lernen, weil die einfach zusammen lernen und merken plötzlich, wie toll es ist, wenn man ganz unterschiedliche Leute hat.
Ja. Ne? Sagen Sie noch drei Worte auch zur Jahrgangsmischung, weil da steckt ja viel hinter diesem Wort dahinter. Wir sind ja gewohnt, dass ich in der Schule mit meinen Klassenkameraden im gleichen Jahrgang unterwegs bin, aber sie machen das ja auch das ganz anders.
Ja, wir mischen bewusst 3 Jahrgänge, vielleicht demnächst sogar 4. Wir hatten gestern eine pädagogische Konferenz. Wir sind auf dem Wege, 7., 8., 9., 10. zu mischen. Weil das die also zusammen zu lernen ist ja eigentlich die natürlichste Art. Wir trennen ja auch nicht Geschwisterkinder oder wir nehmen auch an keinem Volksschulkurs für 30-Jährige teil oder so. Ja. Also diese ganze Einteilung folgt da überhaupt keiner Pädagogik, sondern hat ja Hintergründe, die aus Kontrolle kommen, aus einem ganzen Militärhintergrund und Pädagogik steht da ja gar nicht hinter. Und wir wissen, wir kennen ja schon Grundschulen. Also in Grundschulen ist ja schon ein bisschen verbreiteter, 1, 2, 3 zu mischen, 4, 5, 6 zu mischen und dann kommen die Kinder in die weiterführende Schule und dann glaubt man, dass das nicht mehr geht. Das ist ja einfach so ein Glaube, ja, so irgendwie so ein altes Muster, was uns festhält. Früher, oder heute auch noch, die in den Dorfschulen lernen auch die Kinder zusammen. Ne?
Ja.
Und wir haben das gemacht, um bewusst die Heterogenität zu erhöhen. Und, das wird mir immer klarer, je mehr ich darüber nachdenke, dadurch wird Frontalunterricht strukturell verhindert. Wir würden sonst auch an unserer Schule sehr viel schneller wieder in so ein altes Muster fallen, weil man einfach im Alltagsgeschäft und Alltagsstress fällt man ganz schnell in die alten Muster. Und wenn man so Musterbrüche macht, dass man das gar nicht kann, dann ist man gezwungen, Neues zu entwickeln und dann begibt man sich auch auf einen anderen Weg. Ja, und dieses jahrgangsgemischte Lernen ist im Projektunterricht. Wir haben jede Woche einen Projekttag, machen 3 große Projekte im Jahr, wo Kinder sich ihre eigenen Forscherfragen in Gruppen suchen. Da ist Jahrgangsmischung, glaube ich, jetzt nicht so ein Problem. Aber wenn man denkt, Deutsch und da müssen auch alle die Arbeit schreiben und da müssen sie dies und jenes, also wie man sich so Schule noch denkt, so von früher, ja, da denken Leute, das geht doch nicht. Und deswegen haben wir so viel Besuch. Anfangs kam der Besuch, weil die waren immer auf dieses Format Lernbüro. Wie kann man Deutsch, Englisch, Mathe in solch einer heterogenen Gruppe lernen? Mhm. Und heute kommt der Besuch fürs Ganze, also für die Wertschätzungskultur, für Verantwortung, Herausforderung. Wir haben sehr viel, also wir haben sehr viel Interesse, was ja auch zeigt, dass die Leute auf der Suche sind. Die Menschen sind auf der Suche nach anderen Wegen. Es fehlt die Vorstellungskraft. Was wir ja machen bisher in der Schule, ist das Alte optimieren. Also das Grundgerüst, dieses alte Grundgerüst lassen und dann alles noch ein bisschen besser machen, indem man jetzt noch irgendeine Maßnahme oder irgendeine pädagogische, didaktische Methode einbringt. Dadurch stärken wir eigentlich das Alte. Und mein Plädoyer ist, einen Strich zu ziehen, das Alte wertschätzen. Wir haben ja dadurch auch viel Erfahrung gesammelt. Und dann aufgrund dessen, was wir heute wissen, einfach neu zu denken. Und dann auch mal wirklich frei und neu zu denken.
Wo ziehen Sie da die Grenze? Wo fängt das wirklich neu an und ist das Neue nicht nur eine Optimierung des Alten?
Ja, ich sag einfach mal, oder wie wir neu gedacht haben, 2 Beispiele. Wir wissen, ich habe das vorhin schon angedeutet, Lernen läuft über Beziehung. und bauen die Schule so, dass Beziehung strukturell verhindert wird. Also haben wir gesagt, wie kann die Woche so aufgebaut sein, die ganze Fächerstrukturen, dass die Lehrer nicht 300 Kinder haben, sondern nur vielleicht 70.
Ja.
Ja? Und da haben wir einfach ein neues Wochenmodell entworfen. Wir wissen, Lernen ist komplex, Kinder verlieren ihre Neugierde, Kinder werden, indem sie immer nur Arbeitsblätter ausfüllen, deren Antwort im Lehrerhandbuch steht und ganz streng gesteuert auf irgendetwas zusteuern, ihre Neugier-Fragehaltung verlieren. Und wir wissen, wie wichtig interdisziplinäres Lernen ist und fächerübergreifendes, um überhaupt die Komplexität zu verstehen. Die Welt ist ja, wenn man sie auch vorbereiten will auf die Zukunft, eine der größten Herausforderungen ist die Komplexität. Jetzt auch gerade in der während durch die Globalisierung. Und wir tüten alles in kleine Kästchen ein. Ja? Und komplexes Lernen, interdisziplinäres Lernen ist ja Projekte, die man dann aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet man eben ein Thema. Und dann sagen ihnen die Lehrer, toll, es steht da in jedem Lehrplan, es steht in jedem Curriculum, es ist eigentlich vorgeschrieben. Und dann sagen die Lehrer, würde ich total gerne machen, aber ich habe doch nur Einzelstunden oder vielleicht eine Doppelstunde, wie soll ich dann ein großes Projekt angehen? Und wir haben gesagt, okay, dann bauen wir die Woche so, dass wir einen ganzen Tag haben für Projekte. Also dieses wäre jetzt grundsätzlich neu denken, dass Beziehung sich aufbauen kann, indem ich nicht so viele Schüler habe, dass wir durch eigenverantwortliches, selbstständiges Lernen die Kinder, quasi die Verantwortung für das Lernen den Kindern geben. Das weiß man auch. Lernen kannst du nur alleine. Und wenn du für Noten lernst oder für den Lehrer, dann ist das nicht lang anhaltend. Dann ist es nach dem Test wieder weg. Das erleben wir ja in der alten Schule auch. Ja, und dann eben zu sagen, wie so zum Beispiel durch das Tutorsystem, wie kann ich Kindern einen Halt bieten und trotzdem die Freiheit, also wie kann ich so eine Brücke bauen. Ein 12-jähriger Junge hat mal gesagt, das ist wie unten abgefedert, oben nicht gedeckelt. Da habe ich gedacht, der hat verstanden. Also die Schüler, die können das manchmal so aus dem Innern herausgesprochen in so bestimmte Formulierungen auch bringen. Ja, und dann hat man die alte Schule so umgeformt, dass Individualisierung, Lernen als eigenen Prozess verstehen, dass das alles möglich wird. Aber wenn wir denken, was wirklich nötig ist, wenn wir uns die Herausforderungen der Zukunft ansehen, dann ist das ja Handlungsmut, Dinge angehen. Also nicht nur Wissen, sondern das in Handeln umzusetzen. Das machen wir ja nicht. Wir sitzen den Klimawandel aus, wir sitzen den demografischen Wandel aus. Die Leute haben Angst. Wir haben eine ziemliche Angstkultur in Schule, besonders ausgeprägt. Und Handeln kann ich ja nur durch Handeln lernen. Und indem ich merke, Mensch, ich darf, ich kann, ist ein tolles Gefühl, es stärkt mich, wenn ich etwas tue, wenn ich mich engagiere. Das ist ja eigentlich menschlich, ja? Jeder möchte ja etwas tun. Ja, dafür haben wir dann diese neuen Fächer. Also
Ich würde gerne eine historische Frage stellen.
Ja.
Weil wir sind ja in Deutschland sehr stolz auf die deutsche Klassik und auf diese Hochzeit der deutschen Kultur, die von manchen auch so als eine ganz spezifische Renaissance, also Goethe, Schiller, Beethoven, all das, was so zu dieser deutschen Klassik dazu geht, da ist eine richtige Blüte von Kultur damals entstanden in Wissenschaft, Kunst und Kultur. Und es ist oft auch die Frage gestellt worden, wie kam denn das, dass da in diesem eigentlich rückständigen Deutschland damals es zu dieser Blüte kam. Und es ist eigentlich wenig bekannt, dass ein wesentlicher Teil dieser Blüte mit einer Schulreform zu tun hat, die angefangen hat mit der deutschen Reformation und den Bildungsidealen, den damals sich neu sich formenden evangelischen, vor allem norddeutschen Bildungsmilieu mit den Pastoren und diesem Bildungsideal. Eine zentrale Rolle hat dann auch die die Humboldtsche Schul- und Universitätsreform gespielt, wo damals sehr viel im Bildungssystem explosionsartig neu sich entwickelt hat und wo oft nicht bekannt geworden ist, dass das, was dann so als kulturelle Blüte entstand, in vielen in einer pädagogischen Reform, in einer Schulreform und dann auch in einer Universitätsreform ihre eigentlichen Grundlagen gefunden hat. Glauben Sie, dass die Schulen hier wirklich, wenn man hier mutig Schritte setzt, wie Sie sie hier ansprechen, dass das, ich sag mal, ganz fundamentale Konsequenzen hat, auch für die kulturellen Blüten, die wir hier jetzt global bewerkstelligen müssen und die wir brauchen. Das heißt, dass wir hier auch nicht nur darüber sprechen, dass die Kinder hier einfach eine lebenswertere Schule haben, sondern dass das eigentlich auch ein riesiger Kulturimpuls ist, der von solchen Initiativen ausgeht.
Ja, davon bin ich fest überzeugt, denn Schule hat als wirkmächtige Institution ja einen großen Einfluss auf Einstellung und Haltung.
Ja.
Und ich durchlaufe die Schule mindestens 10, oft auch 12 und manchmal 13 Jahre. Und das prägt Menschen durch einen heimlichen Lehrplan. Also jede Institution, auch eine Familie, auch die deutsche Gesellschaft, wir haben einen heimlichen Lehrplan und das ist das, was ich ja spüre. Und ein heimlicher Lehrplan bei uns im jetzigen Schulsystem heißt, es gibt Gewinner und Verlierer. Ja, durch Schule hat einen knallharten Selektionscharakter. Ist ja in vielen anderen Ländern gar nicht so, aber Deutschland, Österreich, Schweiz, Schule als Selektionsinstrument und es gibt Gewinner und Verlierer. Und das prägt total die Menschen. Und so ein Bewusstsein, oh, ich da oben, wenn man hört, wie manchmal, ich fahre immer U-Bahn, wie sich manche 12-, 13-Jährige auslassen über andere, die eine niedrigere Schulform besuchen, dann wird mir ganz übel. Ich spreche die auch schon mal öfter an. Einfach, weil sie da auf dieses Elite-Gymnasium gehen oder wohin auch immer. Also das prägt. Dann, wenn die Gesellschaft sich vom Ego in ein Wir-Bewusstsein entwickeln soll, dann muss ich das ja erlebt haben. Und eine Schule, die Noten vergibt, schürt Konkurrenzdenken. Wenn eine Arbeit zurückgegeben wird, oft schreiben Lehrer ja sogar noch den Notenspiegel an, dann geht es sofort los. Ah, ich bin aber besser und wer hat die 5 AI und ach, hätte ich bloß noch mehr, dann hätte ich eine 1, dann rennt man zum Lehrer, kann ich ihn noch einen Punkt kriegen. Also dieser Vergleich und die Konkurrenz wird sehr stark durch dieses Notengeben in die Menschen gepflanzt, sage ich jetzt mal. So, durch diese ganze Kultur entstehen Einstellung und Haltung und wir geben ja keine Noten bis Klasse 9. Was, also alle Sekundarschulen in Berlin haben die Freiheit, bis Ende 9 keine Noten zu geben. Das machen aber nur ganz wenige Schulen. In Baden-Württemberg gibt es inzwischen 260 Gemeinschaftsschulen. Also nächstes Jahr gibt es an die 260, die brauchen auch keine Noten geben. Die können auch jahrgangsübergreifend arbeiten. Die können genauso arbeiten wie wir. Es gibt ja schon viele Schulen, die auch ähnlich arbeiten. Ist aber erlaubt, staatlich erlaubt, ans Herz gelegt. Die meisten bleiben gefangen in ihren alten Mustern. Also wir geben keine Noten und bei uns meldet sich auch jedes Kind zum Test individuell an. Ja? Dadurch ist die Angst rausgenommen und die Konkurrenz rausgenommen. Ja. Man kann sich gegenseitig helfen, dadurch wird Gemeinschaft erlebt und Diversity als was Tolles. Also einfach durch die gelebte Kultur entstehen ganz andere Haltungen und Einstellungen, die sehr wichtig sind für die kommende Gesellschaft. Und auch die wirklichen Innovationen kommen ja eigentlich aus der Zivilgesellschaft und nicht von Politik und Wissenschaft. Die sind gute Implementierer vielleicht oder können dabei helfen. Aber wenn ich mich als ziviler Bürger erlebe schon, wenn ich so eine Art Citizenship erlebe, indem ich die Gesellschaft mitgestalte, was kann es Besseres geben, auch um die Demokratie zu erhalten? Ich gestalte, ich bringe mich in die Schule ein, ich kann mitgestalten, ich kann mitbestimmen, ich kann Ideen einbringen. Und ich kann aber auch mich in die Gesellschaft einbringen, schon als junger Mensch, und erfahre ganz viel Resonanz und Wertschätzung dafür. Eine bessere Grundlage für eine Gesellschaft, die ein anderes Bewusstsein geht, gibt, oder eine bessere will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine gute Grundlage. Schon in einer anderen Haltung aufgewachsen zu sein. Wertschätzung kann nur geben, wer Selbstwertschätzung erlebt hat. Zutrauen, wer Zutrauen erfährt, traut sich selbst mehr zu. Wem vertraut wird, lässt sich helfen und hilft. Also auch dieses Helfen und Helfen lassen. Und wenn ich das einfach erlebe als selbstverständliche Kultur, dann bin ich so aufgewachsen, dann lebe ich das auch weiter. Oder teilen, wie schön teilen ist und dass da mehr raus wird. Und wie viel halten fest. Und wir haben ja heute noch, wenn ich wieder auf Schule zurückkomme, Kinder, die mauern sich so ein, die stellen irgendwelche Bücher auf, dass ein anderer nicht abgucken kann. Ja?
Ich habe noch einige Fragen. Wir haben in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten und ich möchte auch unseren Hörern und Hörerinnen noch die Gelegenheit geben, vielleicht, wenn ich ganz kurz auch die Einwahlnummern durchgeben darf, unter denen man sich hier in die Sendung einwählen kann. Das ist in Deutschland 02101 54 59 98 00, in der Schweiz 04151 26 012, in Österreich 01 22 9 73 03. Dann hat der Konferenzraum auch eine Nummer, in dem man sich weiter einwählen muss. Der Konferenzraum hat die Nummer 77 58 0 und gefolgt von mit der Rausetaste und einen PIN, den man hier dazu stellen muss, der heißt 12 12 12, auch gefolgt von der Rausetaste. Und es gibt noch eine letzte Hürde. Ich weiß, es ist immer ein bisschen kompliziert. Ich sage es trotzdem so durch. Die letzte Hürde ist, wenn man sich zu Wort meldet, kann man sich zu Wort melden mit der Tastenkombination dann Stern 1 in diesem Konferenzraum. Wir haben schon einige E-Mail-Anfragen. Ich lese einfach eine hier vor, wo ein Hörer schreibt, die Kinder können auch Abschlüsse wie den mittleren Abschluss nach der 10. Klasse und wie auch das Abitur. Sind das zentral gestellte Prüfungsaufgaben? Wenn ja, dann müssen die Schüler ja auch bestimmte vorgegebenen Themen abarbeiten und Niveaus erreichen. Wo gibt es denn da die Wahlfreiheit für die Schüler? Oder ist es so, dass das, was gelernt werden muss, also das, was im Lehrplan steht, nur anders gelernt wird?
Mhm. Wir machen alle zentralen Prüfungen mit den zentralen Aufgaben und mit guten Ergebnissen. Und wir haben entschlackt, das eine, sie lernen das Wesentliche, sie lernen das selbstbestimmt, ohne Angst. Das ist schon mal 50% des Erfolges damit, dass man weiß, man kann etwas, man hat nicht die Angst, auch nicht die Angst vor Prüfungen. Und wir lernen viel dann auch fächerübergreifend im Kontext.
Jetzt höre ich auch, dass wir eine telefonische Wortmeldung haben und würde die Technik bitten, die erste telefonische Wortmeldung hier freizuschalten. Sie ist jetzt freigeschaltet. Schönen guten Abend. Nicht funktioniert. Ich habe auch gehört, dass wir noch eine zweite Telefonmeldung haben. Vielleicht können wir die zweite freischalten.
Hat auch nicht zu klappen.
Okay, jetzt höre ich, dass die beide nicht mehr in der Leitung sind. Dann lese ich eine E-Mail-Frage weiter vor. Wir haben einige E-Mails hier. Da schreibt eine Hörerin, ich bin begeistert von diesem Gespräch. Was raten Sie, wenn Kinder ab der 14. Klasse zu scheitern drohen? Danke.
die ab der vierten Klasse zu scheitern drohen, heißt, die kommen nicht aufs Gymnasium. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Vielleicht die ab der vierten Klasse zu scheitern drohen, hört sich so an, als ob sie nicht den Sprung aufs Gymnasium schaffen, sondern sich als Verlierer fühlen.
Mhm.
Ich den rate den Kindern, ja, da hoffe ich, dass sie auf eine gute Gesamtschule kommen, wo sie auch eine gute Kultur erleben und dass Eltern nicht jetzt den Eindruck haben, die sind gescheitert. Viel kommt ja über Eltern, ja, die den Druck machen und so weiter, dass ich an mein Kind glaube, dass ich mein Kind sehe und es einfach darin unterstütze, seinen Weg zu gehen oder ihren. Also Zutrauen zu haben, also das überträgt sich ja, welche Haltung ich zum Kind habe, überträgt sich ja total auf dieses Kind. Also die Erwachsenen machen ja auch den Druck und unsere Umwelt. Ich weiß nur nicht, ob die Frage so gemeint war.
Ja, aber es ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass das Scheitern ja auch eine Frage des Empfindens der Eltern ist.
Ja.
Dass auch mein Verhältnis zu meinem Kind, Schwierigkeiten zu haben, muss ja noch nicht entscheidend sein. Man kann einfach noch eine herausfordernde Lebenssituation sein.
Ja. Und wie viele Kinder erreichen den Schnitt zum Übertritt durch Nachhilfe und durch Trimmen, ja, und durch Psychopharmaka ja auch schon, ist ja richtig. Wenn wir uns anschauen, wie viele Kinder schon krank sind, Pillen einwerfen und so weiter, nur um in diesem Hamsterrad mitzurennen. Ja. Da müssen wir uns auch mal auf einen anderen Blick auf die Kinder, ja,
gehen. Jetzt höre ich, dass wir wieder eine Wortmeldung auch in der Telefonleitung haben. Vielleicht funktioniert sie jetzt, wenn wir die freischalten. Einen schönen guten Abend. Ist die Telefonleitung jetzt frei?
Hören?
Ja, hallo. Schönen guten Abend.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, guten Abend.
Ja, guten Abend und ganz vielen Dank für die Ausführungen. Sehr, sehr anregend. Und ich hätte eine Frage. Ich bin nämlich auch Lehrerin, aber mehr in der Grundschule, mhm, und kann gerade das, was Sie sagten, dieses dass die Kinder eigentlich auch in den Klassenverband selber ihre Gemeinschaft finden, ihre eigene Anregung und daher weniger in Gruppenverband sich vorfinden müssten. Das erlebe ich genauso. Und nun, wenn ich aber alles folgte, was Sie sagten, sowohl diesen Herausforderungsunterricht wie auch, dass sie sich selber zu Prüfungen melden, es kommt mir vor, als würde das Kind selber oder der Schüler selber ganz stark auf sich und seine eigenen Fähigkeiten sich jetzt beziehen, im Zusammenhang dann mit dem Kollegen. Und meine Frage, vielleicht gerade weil ich Musiklehrerin bin, wo geschehen Verbandsangelegenheiten? Also normalerweise gäbe es auch etwas, was den Klassenverband stärkt, eine mhm, Theateraufführung. Wir haben hier in mhm, Hessen dieses Fach darstellendes Spiel zum Beispiel oder mhm, oder eben Musik. Oder wie? Was sind die Momente, wo man eine Gruppenerfahrung macht?
Mhm. Also die Gruppe ist ja bei uns die jahrgangsgemischte Klasse und die ist ungefähr, wir sind Ganztagsschule mit 35 Stunden die Woche. Die Hälfte der Zeit bin ich in meiner Stammgruppe, in meiner Klasse mit meinen Klassenlehrern und die andere Hälfte der Zeit kann ich Unterschiedliches wählen. Und zum Wählen gehört auch ein Fachbereich darstellendes Spiel. Und mit meiner Klasse habe ich auch das Projekt. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem ja ich wieder in Gruppen Forscherfragen nachgehe, aber alles wird hinterher zu mehr, als wenn die Klasse alle eins gemacht hätte. Und da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Theaterpädagogen zusammen und da entsteht auch mal ein Theaterstück und so weiter. Ich konnte das jetzt nicht so ganz ausführlich darstellen. Wir haben eine gute Website, da könnten Sie sich auch nochmal informieren. Also dieses Aufgehobensein in meinem vertrauten Raum, ja, und trotzdem immer wieder auch rausgehen und meine individuellen Wege beschreiten, hält sich die Waage.
Vielen Dank. Und vielleicht da noch eine Frage. Wie stark ist die Stammgruppe dann? Wie viele
26.
Schüler? Oh ja. Ja, vielen Dank.
Ja, gerne.
Eine Frage, die hier per E-Mail mit reingekommen ist, die vielleicht auch hier direkt anschließt. Spielen die musischen Fächer an der Schule eine besondere Rolle?
Ja. Also bei uns gibt es auch einen Chor und viel Theater. Ich würde eher sagen, es wäre gut, wenn die ganze Kultur der Schule eine musisch-ästhetische und anregende wird. Also wenn man jetzt nicht nur so ein Fach hat, sondern, und dahin versuchen wir uns auch zu entwickeln, dass Lernen ist ja eigentlich ein kunstanaloger Prozess, also dass es mehr in die Gesamtkultur eingeht. Aber wir haben auch viele Theatergruppen, wir haben Chor, wir haben Orchester, solche Dinge haben wir auch.
Und dann fragt eine Hörerin, Sie sprechen von der Problematik des Frontalunterrichts. Das teilen doch im Moment alle, die Wissenschaft, der Lehrplan selber, Inspektion, ebenso die Schüler und die Kollegen. Aber es scheint so schwer zu sein, dieses Vorhaben wirklich umzusetzen. Garantiert das Vorhaben, zum Beispiel Projekt, schon die veränderte Unterrichtsform? Oder coachen Sie die Kollegen? Coachen sich die Kollegen gegenseitig?
Ich sage vielleicht, ja, ich beantworte erst die Frage. Also natürlich sind unsere Lehrer auch nach altem Muster ausgebildet. Die Lehrer coachen sich gegenseitig. Wir haben Fortbildung. Zum Beispiel macht die ganze Schule, wir haben dort eine Fortbildung in gewaltfreier Kommunikation. Wir schauen, wer was braucht. Das fachliche Lernen, im fachlichen Bereich brauchen Lehrer in der Regel ja keine Unterstützung, sondern auch in dem, wie man mit einer Gruppe umgeht und auf dieser eher menschlich und gruppendynamischen Ebene und auch in der Begleitung. Das machen wir. Ich kann noch dazu sagen, ich habe ja mit Gerald Hüther und noch jemand zusammen die Initiative Schule im Aufbruch gegründet, weil wir eine Bewegung auslösen wollen, dass Schulen, die sich auf den Weg machen wollen, Unterstützung finden und sich vernetzen können. Und da gibt es auch eine Website zu, Schule im Aufbruch heißt das. Da haben sich schon sehr viele Schulen zusammengetan. Auch in Österreich ist eine Riesenbewegung entstanden, bei der sich auch die Schulaufsicht inzwischen richtig eingeklinkt hat. Und da arbeiten wir jetzt gerade im Moment daran, sehr gutes Unterrichtsmaterial für dieses freie Lernen zu machen, was wir den Schulen zur Verfügung stellen. Denn das ist ein richtiger Engpass, neben dem allen, was man in Schule zu tun hat, ist ja auch viel, man muss immer präsent sein und hat sehr, sehr viele Aufgaben, dann noch sich hinzusetzen, ganz intensiv und neues Material zu machen, damit die Schüler wirklich selbstständig lernen können. Also da sind wir gerade dabei und da können auch andere Lehrer mitwirken. Das findet man aber alle bei Schule im Aufbruch.
Vielleicht eine letzte Frage, auch von einer Hörerin. Sie schreibt, spannende Idee, Lernen als Fahrt. Führen die Schüler selber ihr Logbuch im Zusammenhang mit dem Betreuer? Wie stehen die Eltern dazu? Mischen sie sich ein? Ist es eine positive Beziehung, Eltern-Lehrer? Gibt es jedes Jahr ein neues Buch? Gehört Kunst und Musik auch ins Logbuch? Oder sind diese verbindlich für den Klassenverband?
Im Logbuch steht alles. Die Schüler führen nach jeder Stunde, reflektieren sie auch kurz, wie sie gearbeitet haben. Das Logbuch kann man auf unserer Website runterladen, auch bei Download. Und bei der Herausforderung führen sie ein anderes Logbuch, ein kleines, und was sie reflektieren, was sie bewegt hat an dem Tag, das ist so eher so ein persönliches. Und die Eltern sind ganz stark eingebunden. Alle Eltern arbeiten bei uns 3 Stunden die Woche mit, was nicht heißen muss, dass sie wirklich 3 Stunden im Monat, dass sie da wirklich da sind, sondern wenn ein Bauwochenende ist oder ein größeres Vorhaben, dann kann man da auch kompakt da sein. Aber die Eltern sind nicht nur zum Kuchenbacken gefragt, sondern bringen sich mit ein. Also es geht um das Kind und da sind Lehrer und Eltern und das Kind gemeinsam. Geht es darum, wie kann der beste Lernweg sein und wie kann ich die Freude erhalten und wie können wir gemeinsam weiterkommen. Und wie können wir auch gemeinsam Lernende sein. Unsere Lehrer sind die ganze Zeit Mitlernende. Die sind zwar auch Führungskräfte und verantwortlich, aber sie lernen immer mit. Wir lernen total viel von unseren Schülerinnen und Schülern, die uns ja auch immer Rückmeldung geben und das ist auch sehr schön und nie langweilig. Also immer spannend, wollte ich sagen, immer interessant. Man kriegt da viele Aha-Erlebnisse.
Absolut. Wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich darf noch ganz kurz, Sie haben ja gesagt, dass es noch viele Informationen auf Ihrer Webseite gibt, die Webseite durchsagen. Die Website von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum wäre www.ev-schule-zentrum.de. Und die Website von Schule im Aufbruch ist schule-im-aufbruch.de. Frau Rastfeld, herzlichen Dank. Herzlichen Dank einfach auch für das Beispiel, dass Schule anders gehen kann und dass Schule wirklich hier auch im Mittelpunkt von einer neuen Kultur stehen kann. Und ich glaube, das ist eine Inspiration, die uns allen auch Hoffnung gibt, dass es hier wirklich Aufbrüche gibt, eben auch in der Schule.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe mich gefreut.
Ja.
Und tschüss an alle, die zuhören.
Und danke auch für die
Zuhörer. Und bleiben Sie mutig und werden Sie mutig und wir brauchen den Mut aller.
Ich danke Ihnen. Einen schönen guten Abend.
Tschüss.